50 Jahre Olympische Winterspiele 1976.
Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge der Podcast-Sendung 50 Jahre Olympische Winterspiele 1976. Unser heutiger Gast ist Christoph Grassmeier, der Senior-Geschäftsführer der Grassmeier Glockengießerei hier in Wilten. Beide in Innsbruck ausgetragenen Winterspiele, also jene von 1964 und 1976, sind für ihn privat wie beruflich noch in guter Erinnerung. In der gemeinsamen Unterhaltung kommen wir auf seine unterschiedlichen Aktivitäten im Rahmen beider Spiele zu sprechen. Wie üblich geht's nach einer kurzen Einspielung gleich los.
Du kommst ja aus einer, wie soll man sagen, traditionsreichen oder mit Innsbruck stark verwurzelten Familie, wenn man mit dem Namen Grassmeier natürlich auf die Welt kommt. Du bist seit 1962, bist du in der Firma, soweit ich das gesehen habe, und das Jahr später, 63, hast du dann auch die Leitung übernommen. Jawohl. Da bin ich richtig, ja? Und 64 sind ja dann schon die ersten Olympischen Winterspiele in Innsbruck. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass vor allem 64 die Spiele für dich oder für die Firma ja einschlägig in Erinnerung geblieben sind. Kannst du uns da erläutern, was damit gemeint ist? Oder?
Ja, also die Olympischen Spiele haben mich sehr geprägt. Wobei natürlich die Olympischen Spiele 1964 markanter waren wie die Olympischen Spiele 1976. Und beide Olympischen Spiele verdankt man dem Bürgermeister Lucker. Der war da großartig. Er hat natürlich auch nicht das Volk fragen müssen. Das hat er entschieden mit dem Gemeinderat. Und ich sage immer, die Olympischen Spiele 1964 war sozusagen das Ende des furchtbaren Zweiten Weltkriegs, des Wiederaufbaus. Und 1964 hat Innsbruck einen großen Sprung gemacht, zum Beispiel für die alpinen Bewerbe. Abgesehen vom Abfahrtslauf, Herrn Abfahrtslauf, hat man ja die Olympischen Spiele, die Axemelizum
erschlossen, genau.
Das war ja ein unglaublicher Fortschritt. Und da hat es einen langen Streit gegeben zwischen dem Vikardal und der Axemelizum. Igls war damals noch für den Tourismus in Innsbruck sehr prägend. Und die Obmänner des Tourismusverbands sind immer aus Igls gekommen. Und die wollten natürlich, dass die Skibewerbe in Vikardal sind. Und die anderen, die mit Igls keinen Kontakt gehabt haben, haben erkannt, dass die Axemelizum geradezu prädestiniert ist. Und das war ein langer Kampf. Und die Igler Funktionäre haben mal fürs Vikardal geworben. Aber es war sicher die Entscheidung richtig in die Axemelizum, weil im Vikardal geht ja sehr viel der Föhn und in der Axemelizum nicht. Also das waren die Spiele 1964 und da hat sich Innsbruck ganz wesentlich verändert. Es ist damals auch für die Olympischen Spiele die Olympiabrücke gebaut worden. Damit ist auch die Kreuzung Leopoldstraße errichtet worden. Die hat man früher genannt die Olympiakreuzung. Dann ist dort das Forum-Kaufhaus gebaut worden. Da hat man dann dazu gesagt, die Kreuzung beim Forum-Kaufhaus. Und jetzt seit ein paar Jahrzehnten nennt man sie die Grassmeier-Kreuzung, was ja für uns kein Nachteil ist.
Ich wollte gerade sagen, ist sehr gut.
Und diese Grassmeier-Kreuzung ist errichtet worden. Und da hat man gleich gesagt, wird so eine starke Kreuzung werden, dass das mit Ampeln nicht geht. Und da ist dann in der Mitte drin entstanden ein Polizist, der den Verkehr geregelt hat. Und da hat man nicht Innsbrucker Polizisten genommen, sondern Wiener Polizisten, weil es geheißen hat, die Innsbrucker Polizisten können diesen gewaltigen Verkehr mit den Händen nicht so leichten wie die Wiener Polizisten. Jetzt war man natürlich verärgert, die Polizei vor allem, aber auch wir Innsbruck haben gesagt, das hätte unsere Polizei schon auch zusammengebracht.
Ja, das glaube ich auch.
Und ja, und jetzt heißt sie halt die Grasmeier-Kreuzung. Sie hat keinen offiziellen Namen und braucht es auch nicht, ja.
Darf ich noch fragen, war die Firma Grasmeier, also waren Sie persönlich beteiligt auch an den Spielen, beziehungsweise die Firma, hat es da...
Wir sind zum Beispiel, wir durften für den Bergiseldrom die Bronzetafeln der Sieger gießen. Gold, Silber, Bronze. Diese Bronzetafeln sind immer noch droben, werden sehr gern angeschaut. Und natürlich durfte man dann für die zweiten Olympischen Spiele 1976 auch die Bronzetafeln gießen. Und wir haben die Listen bekommen, wer gewonnen hat beim Abfahrtslauf, wer gewonnen hat beim 30 Kilometer Langlauf. Und bei den Olympischen Spielen 1976 haben wir die Liste gekriegt, dass im 50 Kilometer Langlauf der Norweger sowieso die Goldmedaille gewonnen hat. Wir haben diese Tafeln montiert gehabt und schon war Beschwerden der Schweden, das war kein Norweger, sondern ein Schwede. Das wäre halt so ähnlich, wenn beim Franz Klammer gestanden wäre Deutschland.
Ja, da, ja.
Also das war sofort. Und wir haben oben, das kann sich ja jeder anschauen, man kann oben steht Olympische Spiele 1976 in Innsbruck. Und da haben wir den Schreibfehler gemacht und haben das B ausgelassen. Und es ist nur gestanden Innsbruck. Jahrzehnte ist es niemandem aufgefallen, bis es dann dem tollen Journalisten Herbert Butzers aufgefallen ist, dass da das B fehlt.
Hat man das dann ausbessert jetzt?
Ja, sicher, ja. Wir haben die Tafel neu gegossen. Mich hat der Skisport schon sehr interessiert. Deswegen bin ich auch früh zu einem Skiclub gegangen, zum Innsbrucker Skiläuferverein. Und wie es dann geheißen hat, wir bekommen die Olympischen Spiele, hat man natürlich Funktionäre gebraucht. Und da hat man natürlich auch die Mitglieder der Skiclubs in Innsbruck verwendet. Wir mussten dann eine schwere Prüfung machen. Ob sie schwer war, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber für mich war sie halt schwer. Und wenn man die Prüfung gemacht hat, konnte man die Kampfrichterkurse noch durchführen. Und ich habe diese glückliche Rolle gehabt, dass ich sowohl bei den Olympischen Spielen 1964 wie 1976 beim Abfahrtslauf in Igels bei der Hauptzeitnehmung war. Und bei den Olympischen Spielen, wir sind da alle eingekleidet worden. Das war damals eine Sensation. Da haben wir ordentliche Anoraks und ordentliche Skihosen gekriegt, die ich noch lange dann nach den Olympischen Spielen getragen habe, weil das eine gute Qualität war und so fest war. Und ich durfte bei der Eröffnung am Bergiseldrom auch als Funktionär dienen. Da kommen ja dann die Fahnenträger herein und die Fahnenträger müssen sich in einer Reihe, es ist so eine Kurve, aufstellen. Und ich durfte die Fahnenträger hereinführen und habe halt, glaube Albanien war das erste Land, das geht ja nach dem Alphabet, die aufstellen und durfte dann die Fahnenträger in die Nähe des Bodens führen, wo der ebene Fleck ist. Also für mich eine tolle Geschichte. Meine Frau war weit oben als Zuschauerin und hat kaum die Spieler und die Fahnenträger erkannt und ich durfte daneben stehen.
Ich habe in einem Artikel, wo es um die Fackel von 1964 gegangen ist, gelesen, dass die Firma Grasmeier wohl auch, ich weiß nicht in welcher Größe, Fackeln gegossen hat, aber also nicht die offizielle Fackel, aber Imitate sozusagen, was Besucher oder halt, ja, Besuchergäste dann auch kaufen haben können und mitnehmen haben können.
Jawohl, jawohl. Wir haben bei den ersten Olympischen Spielen die Fackel nicht gegossen, bei den zweiten Olympischen Spielen schon. Aber wir haben dann vielleicht, das war schon ein bisschen mein Einfluss, die Fackel nachgegossen. Das kann man in der Gießerei, kann man ja, wenn man das Modell hat, nachgießen. Da kennt man dann keinen Unterschied. Und da hat es dann Hotels gegeben, die sich halt die Fackel bei uns gekauft hat.
Mhm. Und Sie, du hast jetzt gesagt, 76 habt ihr die offizielle Fackel gegossen? Ist das,
ja, ja.
Wie ist man da an euch herangetreten? War das oder kannst du dich überhaupt noch erinnern,
sagen wir es mal so? Ja, bei den ersten Olympischen Spielen war der Generalsekretär, fällt mir noch ein, und bei den zweiten war es der Karl-Heinz Klee, dieser bekannte Innsbrucker Rechtsanwalt und Skifunktionär, und der hat mir angerufen, du, kennen Sie das Gießen? Habe ich gesagt, ja.
Und über die Gold, also die Medaillen selber ist nie.
Nein, das ist ja nicht Aufgabe eines Glockengießers. Das ist ja, muss ja Graveur machen oder Bildhauer machen. Nein, da haben wir nichts gemacht. Ja.
Gibt es jetzt ein bisschen spezifischer noch auf 1976? Gibt es da noch private, persönliche Eindrücke, die was stark hängen geblieben sind? Hast du auch Wettkämpfe verfolgt, live vor Ort noch, in deiner Funktion vielleicht auch, beziehungsweise vielleicht aber auch nur manche dann privat? Gibt es da noch?
Na, wir durften ja sowohl 64 als 76, die eingekleideten Funktionäre durften alle Veranstaltungen besuchen. Und ich habe eigentlich fast alles besucht. Wir waren natürlich auch in Seefeld oben. Und 1964 habe ich den ersten Langläufer gesehen. Vorher hat man das Langlaufen nicht gekannt. Jetzt wird natürlich einer sagen, wohl, ich habe schon. Aber es hat das Langlaufen nicht gegeben. Und mit den Olympischen Spielen 1964 und 1976 ist dann der Langlauf auch populär geworden. Man hat natürlich auch Loipen errichtet. Und ich war selbstverständlich auch bei einigen Bewerben in Seefeld oben und habe mich für den Langlaufsport interessiert. Leider haben wir nie angefangen Langlaufen, meine Frau und ich, weil wir uns aufs Alpine konzentriert haben. Und wenn man zwei Sachen macht, weiß man nie, was soll man am Sonntag machen, das oder das eine. Deswegen sind wir beim Alpinen geblieben und auch unsere drei Kinder.
Hast du Kontakt gehabt mit den zu den Sportlern oder Austausch mit anderen Funktionären und unterhalten über die Spiele selber, über das Prozedere oder sowas?
Wir sind bewusst eingeladen und gebeten worden, bei der Schlussfeier im Eisstadion dabei zu sein. Und da sind dann die Sportler in der Eishalle gewesen, die Funktionäre, wahrscheinlich auch Gönner und Förderer. Und da sind wir natürlich hautnah mit den Sportlern zusammengekommen. Sonst war der, ich habe Abfahrtslauf Bad Schakofel. Ich musste schon 2 Stunden vorher bei dem Zielhaus sein, das es ja heute noch gibt, dass alles in Ordnung ist. Abgezählt worden sind wir alle da. Dann haben wir auch Gespräche gehabt mit den Zeitnehmungsfirmen. Das waren immer Schweizer Firmen. Und der Klammer war ja oben am Bergis, am Bad Schakofel drum. Na, da haben wir eigentlich keine Kontakte gehabt.
Und
bei der Schlussfeier ganz wesentlich. Und ich war so begeistert von den Spielen, dass ich halt mit mehreren Sportlern gerne gesprochen habe.
Hat es eigentlich von den Sportlern Rückmeldungen geben zu diesen Tafeln, was von der Firma
gegossen sind? Ja, die Tafeln sind ja später angefertigt worden.
Aber dass sie vielleicht dann im Laufe der Zeit die nochmal vorbeikommen sind an die Städte und dann nochmal, hat man nicht nochmal irgendwie
eine Rückmeldung? An sich nicht. Ich weiß nicht, ob die so oft kommen. Ich meine, sie werden natürlich jedes Mal, wenn es bei Gieselspringen ist, stehen die Tafeln wiederum im Mittelpunkt. Und vielleicht eine Geschichte aus 1976. Man hat ja die Sieger, Silbermedaille und Bronzemedaille, aber auch die Funktionäre. Wir mussten eine Bronzetafel machen, wo die Funktionäre drauf sind, sind großteils Wiener drauf. Und einer ist bei uns kommen, wir müssen ja vorher diese Bronzetafeln mit Wachsbuchstaben, tun wir die setzen. Und er sieht seinen Namen und hat dann seinen Namen, es war ein kurzer Name, die Buchstaben ein bisschen auseinander, dass der Name besser auffällt. Wie er dann weg war, haben wir es wieder zurückgetan. Aber auch, ja, das sind so kleine Erinnerungen. Aber für mich war schon dieses weltoffene, dass die ganze Welt uns besucht, die ganze Welt, die Fernseher sind ja dort aufgekommen, die sind die Welt hinaus liefern. Und bei den ersten Olympischen Spielen haben wir ja keinen Schnee gehabt. Und ich habe damals noch in der Leopoldstraße gewohnt. Jedes Mal, wenn wir aufgewacht sind, im Jänner, Dezember, Jänner, haben wir hinausgeschaut und immer strahlendes Wetter. Und das hat uns so leid getan. Aber man hat damals wirklich aus dem Schmirntal enorm viel Schnee geholt, hat dann den Schnee auf den Patschakofl hinaufgebracht. Also das war schon sehr spannend, aber es konnten alle Bewerbe stattfinden. Bei den ersten Olympischen Spielen war auf der Universität das Rechenzentrum. Mhm. Und da sind wir, die Funktionäre, eingeladen worden, dieses Rechenzentrum anzuschauen. Und das hat mich auch interessiert. Und dann haben die für uns gemacht, ich musste ihm sagen, ich bin am 4. März, also 8:30 Uhr auf die Welt gekommen, das haben sie eingeben. Und Sekunden später ist dann gestanden, wie viele Tage ich alt bin. Wenn ich das heute unseren Enkeln erzählen, sagen, ja, jetzt ist der Papa, Opa doch dement. Wir waren begeistert, dass dieser Computer ausgerechnet hat, wie viele Tage ich alt bin. Ich habe es dann aufgeschrieben, habe das nachgezählt und gesagt, stimmt.
Ja, Kontrolle ist besser.
Das waren also 64. Ja. 1976 war das nicht alles weiter, aber es waren, das haben die Schweizer in der Hand gehabt und natürlich die vielen Stunden, die wir bevor dem Start im Zielhaus waren, habe ich immer mit diesen Schweizer, sehr oft französisch sprechende Schweizer, da konnte ich dann nicht mithalten, aber im Schweizerdeutsch waren auch ein paar Zeitnehmer und die haben uns das alles erklärt.
Ich hätte auch noch eine Frage zu deiner Tätigkeit, vor allem jetzt aber 1976. Wenn du als Zeitmesser ja am Berg Isel warst, ja. Ist die, also das Thema Sicherheit, ist dir aufgefallen, dass du sehr stark kontrolliert worden bist von Behörden, von sei es Polizei, weil ich frage ja auch, ich habe ja einen Hintergedanken, es ist ja 72
München.
Ja. Und ja. In Innsbruck waren wir 76 und natürlich dann extra vorsichtig. Ja,
ja. 1972 war ja in München draußen und das war furchtbar, weil die Olympischen Spiele sind ja auch Friedensspiele. Und zufällig war ich gerade an diesem Tag in München. Ich musste dann weiterfahren wir haben ausgestellt gehabt auf der Frankfurter Messe Souvenirs. Bin 2000 eingestiegen. Mit meiner Frau sind wir dann mit dem Schlafwagen bis Frankfurt gefahren. Mit einer Begeisterung sind wir von München weggefahren und oben in Frankfurt kommen uns schon die Kolporteure entgegen, Terror in München. Und das hat mich so hart getroffen, weil ich den Friedenstag noch miterlebt habe. Mhm. Wir waren deswegen draußen, weil da war eine Hochspringerin, die hat für Österreich die Bronzemedaille gewonnen. Es war eine Niederösterreicherin. Mir fällt der Name noch ein, aber das ist ja nicht so wichtig. Und das hat mich wild getroffen. Und das war dann 1976 natürlich ein ganz großes Thema. Ich kenne auch manche Freunde, wo die Frauen gesagt haben, die Kinder dürfen nicht zur Öffnung gehen, weil zum Schluss gibt es da wieder irgendein Problem. Also die Kontrolle war 1976 ganz stark, ganz stark. Wir sind nicht so kontrolliert worden, weil wir halt die Olympiakleidung angehabt haben.
War das sehr störend? Hat man das als, oder hat man das verstanden, dass es ist schwierig? Ja,
die Leute waren manchmal froh.
Ja.
Das könnte man sagen, das waren doch 4 Jahre her. Aber dieser Terror in München war so furchtbar. Und da sind ja, weiß nicht genau die Zahl, aber israelische Sportler ermordet worden. Und das hat Innsbruck noch geprägt bei der Sicherheit. Ich meine, es ist halt, es war ja immer, bei jedem Eingang war ja immer ein oder zwei Leute dort, die Karten anzuschauen, und da waren halt noch 2 Leute mehr da.
Jetzt habe ich ja den Fall, was ich nicht oft haben werde, dass sie eine Person gegenüber habe, die sowohl 64 eben als auch 76 anwesend beteiligt war. Gibt es markante, für die markante Unterschiede zwischen den Spielen, sei es von wie das Ausland da war, also die Menge der ausländischen Vertreter, sei es, mir fällt jetzt gar nicht ein, das Stadtleben, dass sie, dass zum Beispiel, ich sage jetzt nur, ich weiß es eben nicht, deswegen frage ich, ob 64 mehr Trubel war in der Stadt als 76, weil vielleicht 76 schon viel mehr Leute verreisen haben können. Kann man sowas überhaupt feststellen als Einzelperson?
Eines war markant, 1964 war die Begeisterung der Innsbrucker viel größer als 1976. Und 1964 waren wir glücklich, wenn wir da teilnehmen hat dürfen. Vom Taschengeld war gar nicht die Rede. 1976 war das dann schon ein bisschen, ja, wenn ich Geld kriege, dann mache ich das. Also das war für mich eklatant, der Unterschied.
Noch zu den Nachwehen vielleicht von Olympia 1976. Ist das dann alles relativ ruckartig abgezogen aus Innsbruck? Ist das dann so, kann man sich das vorstellen, so, Spiele sind vorbei, Abschlussfeier, und 2 Tage später war Innsbruck wieder unter Anführungszeichen menschenleer?
Ja, ja, mein Gott, das ist so wie heute in Kitzbühel.
Oh ja.
Jetzt war ich aber Kitzbühel nur 3 Tage oder 4 Tage. Und die Olympischen Spiele, das muss man sich vorstellen, Kitzbühel hat es ja nur 2 Bewerbe geben, Abfahrtslauf und Slalom. Und bei den Olympischen Spielen gibt es ja viele Bewerbe, ist ja nicht zu vergleichen. Und freilich war nachher aufgeklärt worden und die Plakate sind weggeräumt worden. Und es hat ja überall Schilder gegeben, mehrsprachig. Dann überall sind Fahnen gehangen, das hat man alles aufgeregt. Ich würde sagen, das ist zu erklären wie heute in Kitzbühel.
Und hat man im privaten Rahmen oder im privaten Raum, oder wenn man so vernetzt ist in Wilton sozusagen, beziehungsweise hast du da schon in Mühlau gewohnt dann 76? Nein, warst du noch in Wilton, oder?
Wir haben 62 bis 72. Ah, ja. Die 2. Olympischen Spiele war ich schon in Mühlau.
Hat man da im Nachbarschaftskreis dann noch drüber geredet, so quasi, wo eh alles schön oder das war und das brauche ich dann immer bei Olympia, oder das so ein bisschen in so eine Aufarbeitung quasi danach gegeben hat?
64 nicht, 76 schon, haben wir noch mehr Verkehr gehabt und noch weniger Parkplätze bekommen. 76 schon, war es dann auch nicht mehr so. Und es waren ja die Slalomläufe, waren ja in der Axamelizum. 1964, die Funktionäre, wie der letzte Läufer unten ist, durfte ja der dort steht bei der Torstange, ob das unten gefahren ist, herunterfahren. Und 1976 haben die dann, diese Funktionäre, einer wird angefangen haben, die anderen haben es nachgemacht, die Fahnen auf den Stangen mitgenommen, Aberglissen und mitgenommen. Und das hat mich sehr, sehr, nicht geärgert, aber was sehr gewundert. 64 war das alles noch so ehrlich, an 76, der wollte sie halt ein Souvenir mitnehmen.
Da hätte es ja genug so andere Souvenirs auch gegeben.
Ja, ja, freilich.
Weil ich weiß, viele, die Eintrittskarten haben sie sich oft aufbehalten.
Ja, klar. Bitte, wir haben ja auch für beide Olympischen Spiele also es gibt die Glocke und dann gibt es den Glockspeistopf, Dreifußtopf. Die haben wir natürlich gleich einmal mit den Olympischen Ringen gegossen und haben die gekauft. Und da sehe ich ja auch ein Souvenir bei uns kaufen können. Aber es waren 64, waren wesentlich mehr glücklich, sind auch alle Innsbrucker da geblieben. Und 76 sind dann schon aus unserem Bekanntenkreis ein paar auf Urlaub gefahren, sagen sie, tun sie den
Zirkus nicht an quasi. Ja. Nicht an.
Und vielleicht noch etwas, vor jedem Olympischen Spielen muss ein Jahr vorher Probewerbe sein. Und die waren auch in Innsbruck und da war ich ein bisschen auch Funktionär und war für die, wo wir die Spieler unterbringen. Und die waren natürlich dann alle nicht zufrieden. Die einen haben gesagt, es ist ein kleines Hotel und die anderen haben gesagt, ich weiß, die deutsche Delegation habe ich beim Dullige in der Hallerstraße unterbracht. Die wären lieber in der Matthäsenstraße gewesen, aber es war ein bisschen schwierig. Und bei den Vorolympischen Spielen ist auch gekommen eine Delegation aus Bulgarien. Die haben dann mit mir Kontakt aufgenommen, wo ich sie untergebracht habe und haben mir gleich gesagt, sie haben überhaupt keine Devisen mit, sie haben keine Devisen bekommen, sie haben aber den Kofferraum der drei Autos vollgefüllt mit Anis Schnaps. Und jetzt war für mich die Aufgabe, ich habe sie untergebracht in der Hüttingau in einem Hotel, habe denen auch gesagt, die haben kein Geld. Ich werde mich aber bemühen, dass wir den Anis Schnaps verkaufen können, dafür Schilling kriegen und dann das Hotel zahlen. Und am ersten Abend haben sie uns eingeladen, den Anis Schnaps zu probieren. Und ja, ich habe zu viel getrunken von dem Anis Schnaps. Bin dann mit Taxi heimgefahren und bin dann betrunken heimgekommen. Meine Frau, wir waren jung verheiratet, hat nicht gewusst, was tut man mit einem betrunkenen Mann. Und dann hat sie mich unter die Badwanne gestellt und mit der Brause über den Kopf drüber geschüttet. Und ich habe dann gesagt, nicht Elisabeth und nicht Lise, ich stirb.
So viel zu wiederwischt.
So viel Anis haben wir getrunken, aber ich habe dort die Aufgabe gehabt. Da haben wir geschaut, dass ich ein bisschen Taschengeld auch kriege. Sie konnten nicht einen Schilling oder eine Mark oder Dollar in Bulgarien, sogar die Mannschaft, die bei den Olympischen Spielen teilnimmt.
Das war unsere Folge mit Christoph Grassmeier. In der kommenden Woche sprechen wir mit Martin Kofler über Ikonisches zu den Olympischen Winterspielen in Innsbruck.